Welche zusätzlichen Maßnahmen können innerhalb einer Therapie bei ADHS ergriffen werden? Neben der medikamentösen Basisbehandlung sind zusätzliche Maßnahmen und Therapien nötig. Aufklärung und Information über das ADHS, Abbau von Schuldgefühlen, vor allem auch bei den Eltern, und Verhaltenstherapie, Vermittlung von Lernstrategien, Selbstinstruktionsprogramme, Aufmerksamkeitstraining und familiäres und soziales Interaktionstraining. Beschreiben Sie die Störungen des Sozialverhaltens. Dies sind Muster dissozialen, aggressiven oder aufsässigen Verhaltens mit Verletzungen altersentsprechender sozialer Erwartungen, welche länger als 6 Monate bestehen. Oft ist ein gleichzeitiges Vorkommen mit schwierigen psychosozialen Umständen damit verbunden. Diese Störung kann mit deutlichen Symptomen einer emotionalen Störung, vorzugsweise Depression oder Angst, kombiniert sein. Beschreiben Sie die Symptomatik bei der Störung des Sozialverhaltens. Deutliches Maß an Ungehorsam, Streiten oder Tyrannisieren, ungewöhnliche, häufige oder schwere Wutausbrüche, Grausamkeit gegenüber anderen Menschen oder Tieren, erhebliche Destruktivität gegenüber Eigentum, Zündeln, Stehlen, häufiges Lügen, Schule schwänzen oder auch Weglaufen von zu Hause. In welcher Form treten Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen auf? Bei Kindern treten in erster Linie Trennungsängste und phobische Ängste auf. Bei Trennungsängsten ist die Furcht vor Trennung über die Maßen gesteigert. Phobien beziehen sich auf bestimmte Objekte und Situationen. Beschreiben Sie die Ursachen und mögliche Therapie bei Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen. Als Ursache können lerntheoretische Modelle, Konditionierung, operantes Lernen, Modelllernen in Frage kommen, aber auch genetische Veranlagung. Bei Trennungsängsten sind symbiotische Beziehungen ein problematischer Faktor. Diagnostisch ist eine sorgfältige Beschreibung der Symptomatik erforderlich, eventuell auch Selbst- und Fremdratingskalen. Als Therapie kommt die Verhaltenstherapie in Frage. Bei Trennungsängsten aber auch eine stationäre Therapie, wobei die Einbeziehung und Entlastung der Eltern ein wichtiger Punkt sind. Beschreiben Sie die Symptomatik von Depressionen bei Kindern und Jugendlichen. Bei Kindern finden sich ebenso die Kardinalsymptome einer Depression, wie Antriebsstörungen, Schlafstörungen, Niedergeschlagenheit und traurige Grundstimmung, Konzentrations- oder Appetitstörungen, vermindertes Selbstwertgefühl und Spielfähigkeit. Die Symptome sind häufig maskiert. Die Kinder ziehen sich zurück und fallen nicht weiter auf. Beschreiben Sie Ursachen und Therapiemöglichkeiten depressiver Störungen bei Kindern und Jugendlichen. Es spielen sowohl genetische Ursachen als auch biologische und psychosoziale Wirkfaktoren eine Rolle. Als Therapie kommt zum Beispiel eine Spieltherapie in Frage, in schweren Fällen auch eine Psychopharmakotherapie. Wie werden psychotische Störungen bei Kindern und Jugendlichen beschrieben? Schizophrene Symptome lassen sich bei Kindern weitaus schwieriger feststellen als bei Erwachsenen. Im Jugendalter nähern sich die Symptome denen des Erwachsenenalters. Prinzipiell kann man zwischen 2 Verlaufsformen unterscheiden. Ein eher schleichender, hebephrenieähnlicher Verlauf und eine akut einsetzende, schubartige Symptomatik. Beschreiben Sie Vorkommen von psychotischen Störungen bei Kindern und Jugendlichen. Nur etwa 1% aller Schizophrenien treten vor dem 10. Lebensjahr auf, 4% bereits vor dem 15. Lebensjahr. Zwischen dem 14. und 20. Lebensjahr treten 10% der Psychosen auf. Und im Kindes- und Jugendalter treten Schizophrenien eher bei Jungen auf. Beschreiben Sie die Vorzeichen der Psychosen bei Kindern und Jugendlichen. Störungen von Konzentration, Aufmerksamkeit, Antrieb und Motivation, Schlafstörungen, Ängste, sozialer Rückzug, Misstrauen und Leistungsknick in Schule und Beruf, Insgesamt eine emotionale Verunsicherung. Beschreiben Sie die Therapie von Psychosen bei Kindern und Jugendlichen. Neben einer akuten Behandlungsphase, meist stationär, ist eine anschließende Remissionsphase, Remission bedeutet Nachlassen der Symptomatik, angezeigt. Bei medikamentöser Behandlung kommen besonders atypische Neuroleptika in Frage, da sie besser bei der sogenannten Minussymptomatik wirken, also Antriebsschwäche, kognitive Einbußen, affektive Nivellierung, die im Kindesalter recht häufig ist. Was sind Tickstörungen? Beschreiben Sie die Symptomatik bei Gilles de la Tourette-Syndrom. Ticks sind unwillkürliche Muskelbewegungen oder Lautäußerungen. Sie treten spontan und nicht zielgerichtet auf. Man unterscheidet einfache und komplexe motorische Ticks. Beim Gilles de la Tourette-Syndrom stehen die biologischen Mechanismen im Vordergrund. Symptome sind Wortwiederholungen wie Echolalie, Ausstoßen obszöner Worte wie Koprolalie und Wiederholen unwillkürlicher oder obszöner Gesten, also Echopraxie und Kopropraxie. Beschreiben Sie Ursache, Zusatzerkrankungen und Therapie bei Tickstörungen. Als Ursache werden neurobiologische und physiologische Wirkmechanismen diskutiert, bei vorübergehenden Tickstörungen auch emotionale Probleme und Konflikte. Zusätzlich tritt häufig das hyperkinetische Syndrom in der Vorgeschichte von Tickstörungen auf. Außerdem Zwangsstörungen im weiteren Verlauf. Es kommt eine verhaltenstherapeutische Therapie oder auch Pharmakotherapie in Frage. Die Chancen auf Besserung sind jedoch nicht allzu gut. Welche Essstörungen bei Kindern gibt es? Essstörungen kommen natürlich auch im Erwachsenenbereich vor. Bei Kindern sind zusätzliche Dinge zu beachten. Essstörungen sind Adipositas, Anorexia nervosa und Bulimia nervosa. Beschreiben Sie die Adipositas bei Kindern und Jugendlichen. Ursachen hierfür sind genetisch bedingt oder auch auf psychosozialer Ebene zu suchen. Beispielsweise sind Eltern von Adipositas-Kindern ebenso adipös, sodass Lerneffekte hier eingetreten sind, das Lernen am Modell. Ebenso spielt Ernährung, Fastfood bei entsprechend niedrigem Energieverbrauch, eine Rolle. Beschreiben Sie die Anorexia nervosa bei Kindern und Jugendlichen. Das Verhältnis Mädchen-Jungen liegt hier bei 12:1. Häufig betroffen sind Balletttänzerinnen, Turnerinnen, Models und so weiter. Ca. 70-80% können die Krankheit überwinden, bei ca. 20% verläuft sie chronisch und die Sterberate liegt bei ca. 2%. Beschreiben Sie die Bulimie bei Kindern und Jugendlichen. Auch hier sind Jungen weniger betroffen als Mädchen. Da das Krankheitsbild oft verheimlicht wird, ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. Was ist Enuresis und welche Unterscheidungen gibt es? Von Enuresis spricht man, wenn ab dem 5. Lebensjahr ein unwillkürlicher Harndrang vorliegt, also Bettnässen. Differentialdiagnostisch muss die Inkontinenz ausgeschlossen werden. Unterschieden werden primäre Enuresis, das Andauern der kindlichen normalen Enuresis, die sekundäre Enuresis, das Eintreten der Enuresis nach bereits erworbener Harnkontrolle, und das Einnässen am Tag, heißt Enuresis diurna, und Einnässen in der Nacht, heißt Enuresis nocturna. Nennen Sie die Ursachen und Diagnose bei Enuresis. Neben den genetischen Faktoren, 60-70% der Eltern hatten ebenso Probleme mit der Blasenkontrolle in der Kindheit, spielen vor allem psychosoziale Faktoren eine große Rolle, wie Belastungssituationen. Zur Diagnose ist es wichtig, organische Ursachen abzuklären, wie Blasenkapazität, Schlaftiefe etc. Welche therapeutischen Maßnahmen können bei der Enuresis ergriffen werden? Therapeutisch ist es sinnvoll, mit dem Kind das Einnässen zu protokollieren. Ebenso können verhaltenstherapeutische Maßnahmen wie Belohnung eingesetzt werden. Unter Umständen ist auch eine Pharmakotherapie angezeigt, hier mit Antidepressiva bei besonderer Schlaftiefe. Was ist eine Enkopräsis und wo liegen mögliche Ursachen? Hier kommt es zu willkürlichem oder unwillkürlichem Absetzen von Stuhl in die Kleidung oder an nicht dafür vorgesehene Stellen. Als Ursache kommen sowohl biologische als auch psychosoziale Faktoren in Frage. Wie Funktionsstörungen im Zusammenhang mit der muskulären Darmentleerung, genetische Ursachen und psychosozial kommen Belastungssituationen in Frage. Beschreiben Sie die Diagnose und Therapie bei Enkopräsis. Abklären organischer Befunde, wie die Verstopfung, bei der es im Laufe des Tages zu einer großen Stuhlansammlung kommen kann. Oft sind Kinder mit Enkopräsis stark belastet. Im Vordergrund können das hyperkinetische Syndrom und Störungen des Sozialverhaltens stehen. Therapeutisch müssen sowohl organische Befunde behandelt als auch psychotherapeutische Hilfe gegeben werden. Wie äußern sich Schlafstörungen bei Kindern und Jugendlichen? Eine Schlafstörung ist gekennzeichnet durch ungenügende Dauer oder Qualität des Schlafs. Des Weiteren treten übertriebene Beschäftigung mit den Störungen tagsüber oder auch übertriebene Angst und Anspannung vor dem Einschlafen auf. Weitere Unterteilung erfolgt in Schlafwandeln, Pavor nocturnus und Albträume. Beschreiben Sie das Schlafwandeln. Schlafwandeln tritt im ersten Drittel des Nachtschlafes auf und äußert sich in einem Umhergehen, starker Mimik und schwerer Weckbarkeit. Nach dem Aufwachen besteht eine Amnesie, also keine Erinnerung. Beschreiben Sie den Pavor nocturnus. Die Betroffenen setzen sich unter einem Panikschrei im Bett auf, zeigen Desorientiertheit und Angstzustände. Sie sind schwer zu beruhigen oder zu wecken und schlafen meist sofort wieder ein. Beschreiben Sie Albträume. Bei Albträumen wird der Betroffene wach und hat starke Erinnerungen an den Traum. Er findet seine Orientierung recht schnell wieder. Im Gegensatz zum Pavor nocturnus und zum Schlafwandeln treten Albträume in der zweiten Nachthälfte auf. Beschreiben Sie die Vernachlässigung bei Kindern und Jugendlichen und ihre Folgen. Man unterscheidet zwischen körperlicher und emotionaler Vernachlässigung. Bei körperlicher Vernachlässigung besteht eine unzureichende medizinische und/oder Nahrungsversorgung. Sie kann zu ausgeprägten Entwicklungsstörungen bis hin zum psychosozialen Minderwuchs führen. Beschreiben Sie die emotionale Vernachlässigung bei Kindern und Jugendlichen und ihre Folgen. Emotionale Vernachlässigung bei Kindern und Jugendlichen nennt man auch Deprivation. Hier fehlt es an einem ausreichenden Beziehungsangebot für das Kind oder das Fehlen jeglicher Bezugspersonen. Eine ausgeprägte Form ist der psychische Hospitalismus, Teilnahmslosigkeit, Affektverarmung und so weiter. Beschreiben Sie die Phasen bei massiver Vernachlässigung bei Kindern und Jugendlichen. Trennung von der Bezugsperson, sie führt zu Weinen oder Schreien, Protest. Vernachlässigung darüber hinaus führt zu Resignation oder Apathie. Dies führt zu Autostimulation mit Stereotypien wie Jaktationen, also Hin- und Herwerfen im Bett, bis zur Selbstverletzung. Und weitere Vernachlässigung führt zur vitalen Gefährdung. Was ist Kindesmisshandlung und was sind die Folgen? Damit ist eine direkte Gewalteinwirkung auf das Kind gemeint, wie Schlagen, Schütteln oder Verbrennen. Misshandelte Kinder zeigen häufig Verhaltensauffälligkeiten, beispielsweise Distanzstörungen. Was ist das Münchhausen bei Proxy-Syndrom? Hier kommt es zur Vortäuschung bestimmter Symptome bei Kindern durch deren Bezugspersonen. Es können auch tatsächlich, beispielsweise durch toxische Substanzen herbeigeführte, Symptome beim Kind auftreten. Dies führt beim Kind zu Belastungen, da es unter Umständen zahlreiche diagnostische und therapeutische Interventionen aushalten muss. Was ist sexueller Missbrauch und wie unterscheidet er sich von Misshandlung? Wie können sie sich zeigen? Von sexuellem Missbrauch spricht man, wenn Kinder in sexuelle Handlungen einbezogen werden, deren Tragweite sie nicht erkennen können. Bei sexueller Misshandlung geschieht dies unter Gewalteinfluss und gegen den Willen der Kinder. Häufig tritt sie im familiären Kreis und in Form des Inzests auf. Sexueller Missbrauch oder Misshandlung können sich durch vielerlei Auffälligkeiten zeigen, durch Aussagen der Kinder oder durch unangebrachtes Sexualverhalten der Betroffenen. Allerdings ist bei der Interpretation von Spielverhalten oder Zeichnungen der Kinder Vorsicht geboten. Was sind organische Psychosyndrome bei Kindern und Jugendlichen? Wie werden sie unterschieden und wie können sie entstehen? Sie entstehen in engem Zusammenhang mit einer Schädigung des zentralen Nervensystems. Man unterscheidet zwischen akuten und chronischen Psychosyndromen. Die akuten können beispielsweise durch Entzündungen, Schädelhirntrauma, Intoxikationen oder Tumore entstehen. Beschreiben Sie eine akute Belastungsreaktion. Symptomatik von organischen Psychosyndromen bei Kindern und Jugendlichen: Bewusstseinsstörungen, Orientierungsstörungen, Minderungen der Intelligenz, Wahrnehmungs- und Gedächtnisstörungen, Störungen im Denken, im Antrieb und der Aktivität und eventuell auch Anfälle oder Lähmungen.
Das war's. Glückwunsch, du hast alle Fragen durchgearbeitet. Jetzt kannst du eine Pause machen, sodass dein Geist die Möglichkeit hat, das Gehörte auch zu verarbeiten. Höre von Zeit zu Zeit immer mal wieder rein und lerne immer mehr zum Thema. Du findest auf www.pegasuszentrum.de und auf hppsycho.de noch mehr für deine Prüfungsvorbereitung. Schreib uns gerne eine E-Mail, wenn dir etwas unklar ist oder du Fragen hast. Weiterhin viel Freude und Erfolg beim Lernen. Dein Jo Letschert.